Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Heute in unserer Sendung Plattform, zu der Sie Friedrich Hoog ganz herzlich begrüßt, kümmern wir uns um die Artenvielfalt auf unserem Planeten, aber auch hier in der Region. Sabine Brandt vom Bündnis Artenvielfalt ist zu Gast und kann uns kompetent mit dem Thema vertraut machen. Ich begrüße sehr herzlich hier im Studio von Radio Free FM Sabine Brandt.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Heute haben wir ein spannendes Thema, das uns alle irgendwie angeht, denn irgendwie sind wir auch eine Art und hängen damit zusammen mit der gesamten Natur, mit allem, was lebt. Und bevor wir da tiefer einsteigen, wie immer in dieser Sendung, Sie dürfen sich ein bisschen vorstellen persönlich, was machen Sie so, wie sind Sie dazugekommen zum Bündnis Artenvielfalt?
Ja, ich heiße Sabine Brandt, ich bin Biologin von Beruf, beschäftige mich mein gesamtes Berufsleben eigentlich mit Naturschutz und bin seit 4,5 Jahren die Geschäftsführerin der Bezirksgeschäftsstelle Allgäu-Donau-Oberschwaben des NABU und komme zum Bündnis für Artenvielfalt, das Bündnis für Artenvielfalt ein Zusammenschluss der großen und aktiven Naturschutzverbände in Ulm und Umgebung ist.
Wer ist denn da alles mit dabei in diesem Bündnis?
Der BUND, der ja in Ulm auch traditionell sehr stark ist und sehr mitgliederstark ist, der NABU, die Naturfreunde sind zum Beispiel dabei, dann der Schwäbische Albverein, dann Bezirksimkerverein Ulm und dazu eine Initiative, die heißt Städtisches Gärtnern und eine Initiative, die ein bisschen anderen Ansatz hat und ganz toll zu uns passt, das ist gentechnikfrei in und Ulm.
Das heißt, es ist eine ganz bunte Mischung auch sozusagen. Das Wort bunt passt ja auch ein bisschen zum Thema, denn wenn es blüht, ist es auch irgendwo bunt. Sie sind hauptamtlich beim Bündnis. Sind Sie da alleine als Hauptamtliche oder gibt es noch mehr Hauptamtliche?
Nein, der BUND hat ja auch eine hauptamtliche Kraft. Das ist die Jana Slave. Die sitzt ja auch in Ulm. Ich sitze in Laubheim und bin eben für die NABU-Gruppen zuständig. Und wir beide betreuen zusätzlich das Bündnis. Das Bündnis wird aber getragen von einer Vielzahl von Ehrenamtlichen, die in all diesen Verbänden aktiv sind und die sich zusammengeschlossen haben.
Wann ist dieser Zusammenschluss passiert und wer hatte da die Initiative ergriffen? Was war der Grund dafür?
Die Initiative ergriffen hat der Robert Jungwirth, den kennen Sie sicherlich alle von den Parteipostern, die in letzter Zeit im Altona-Kreis hingen. Der ist für die Grünen, hat er für den Landtag kandidiert. Der ist ein langjähriger Naturschützer, BUND-Mitglied und sehr aktiv. Und den hat diese Krefelder Studie 2017 aufgeschreckt, von der Sie sicherlich gehört haben. Das ist eine Studie, in der es darum ging, dass ein entomologischer Verein, und zwar der Krefelder Verein, 27 Jahre lang Insekten gefangen hat, und zwar an 63 Standorten, und hat 27 Jahre lang diese Insektenmasse gewogen und hat festgestellt, dass die Insektenmasse um 75% zurückgegangen ist in dieser eigentlich relativ kurzen Zeit. Und das wurde 2017 publiziert und hat dann doch viele Menschen aufgeschreckt, die sich vorher mit dem Thema Insektenschwund nicht so beschäftigt haben. Und dann hat der Robert gerufen und eigentlich alle Naturschutzverbände sind gekommen, haben sich zusammengesetzt und wir haben beschlossen, dass wir in Zukunft noch viel enger zusammenarbeiten wollen und haben dieses Bündnis geschmiedet.
Das Bündnis ist also sozusagen entstanden, einfach aufgrund der Notwendigkeit, auch diese einzelnen Organisationen, die Sie nannten, dass man die ein bisschen vernetzt miteinander, dass man die geballte Kraft zusammenbringt und auch das Knopfhoff, das Know-how ein bisschen, oder?
Ja, genau. Dieses Zusammenbringen ist ganz wichtig. Uns ist vorher immer aufgefallen, dass wenn wir mit Gemeinden sprechen, dass die irgendwann auch abwinken, wenn der dritte Naturschutzverein ankommt und mit einem ganz ähnlichen Anliegen. Und dass es eigentlich besser ist, wenn wir uns zusammentun, wenn man auch, es ist viel einfacher auch für Gemeinden, wenn sie einen Ansprechpartner haben, einen und sie wissen, sie haben dann auch das eben Know-how im Hintergrund, was Ihnen da Anregungen gibt und was Ihnen da vielleicht auch weiterhelfen kann.
Die Mitglieder sind ja eigentlich eingetragene Vereine. Wie ist das Bündnis selber organisiert und wie finanziert sich das Bündnis, wenn man jemanden Hauptamtliches hat, wie die Frau Slawe in Ulm?
Wir sind ja nicht beim Bündnis angestellt, wir sind bei unseren Verbänden angestellt.
Ah, okay.
Wir machen diese Bündnisarbeit, das ist ja Verbandsarbeit, das machen wir natürlich mit. Und das ist, dafür brauchen wir jetzt kein Geld, aber wir haben sehr wohl, wir haben keine verbandliche Organisation, weil eben jeder Verband für uns ja eingetragen ist. Aber wir haben eine Kasse, die wir erst dadurch gefüllt haben, dass jeder Mitgliedsverband eine kleine Einlage gemacht hat. Wir sind seit dem letzten Jahr über die LNV-Stiftung gefördert und haben da auch dieses Projekt, was wir, das ist im Prinzip eine Projektarbeit, gefördert bekommen. Freuen uns natürlich auch über Spenden und machen da auch eine saubere Buchführung, sind aber eben, unsere Mitglieder sind ja in diesen Mitgliedsverbänden organisiert. Wir haben eben auch keine Mitgliedslisten oder sowas.
Wie kann man sie dann finden im Internet oder postalisch? Gibt es überhaupt ein Büro, das dann nur das Bündnis nutzt oder wird da einfach vom BUND was mit benutzt?
Das Büro nutzen wir vom BUND mit, beziehungsweise vom NABU, aber in Ulm ist eben das BUND-Büro. Und Sie finden uns auf den beiden Homepages, einmal BUND Ulm und einmal bezirk-nabu-ado.de. Da haben wir jeweils Unterseiten, in denen wir unsere aktuellen Daten, aber auch die Kontaktdaten des Bündnisses einpflegen.
Bevor wir uns jetzt mal mit der Krefelder Studie befassen, bevor wir uns damit befassen und mal schauen, wann so das Artensterben genauer angefangen hat, vielleicht kann man das auch irgendwie in der Welt verteilen, wo die Ursachen sind und so weiter. Grüne Wiesen, grüne Insel und passend dazu ist das Bündnis Artenschutz heute. Unser Thema zu Gast ist Sabine Brandt und ich wollte jetzt mal die Frau Brandt einfach fragen, wann hat das Artensterben wirklich spürbar begonnen? Welche Ursachen kann man festmachen und was hat die Krefelder Studie genau herausgearbeitet?
Ja, ich fange mit der Krefelder Studie an. Also das ist ein Langzeitprojekt gewesen, eben über 27 Jahre. Und die haben eigentlich relativ einfach gearbeitet. Die haben mit sogenannten Malaise-Fallen Insekten gefangen. Die fallen dann einfach in Alkohol und sterben. Das hört sich ziemlich brutal an, ist es auch. Aber das ist nichts, was ein Artensterben hervorruft. Das sind doch relativ kleine Mengen, haben an einer großen Anzahl an Standorten, und zwar in Naturschutzgebieten, um eben den direkten Einfluss von Pestiziden oder sowas nicht mit zu ermitteln, sondern nur den indirekten Einfluss, haben sie diese Fallen aufgestellt, haben Proben genommen, und zwar wöchentlich, und haben das einfach ausgewogen, also den Alkohol verdampfen lassen und ausgewogen. Das geht jetzt nicht darum, dass sie herausgefunden haben, welche Arten fehlen oder so wie eine rote Liste, die sagt, diese Art ist selten geworden, sondern die haben einfach nur gewogen, wie viel Insektenmasse ist noch da. Und haben eben festgestellt, dass 75% weniger Masse da ist, sogar in Naturschutzgebieten. Also nicht da, wo sie direkt betroffen sind von irgendwas, was wir tun. Nicht in Straßen, nicht auf Straßen, nicht auf landwirtschaftlichen Flächen, nicht in Wäldern, sondern also nur in Naturschutzgebieten, die eigentlich per se ja eine höhere Individuendichte und Artenzahl haben sollten. Das ist am Anfang ziemlich kritisiert worden, weil das eben Laien waren, weil die keiner Artenaufschlüsselung gemacht haben. Das haben mittlerweile einige nachgeholt. So hat zum Beispiel die TU München über 20 Jahre mit Wissenschaftlern gearbeitet und hat über 20 Jahre an über 100 Stellen Proben genommen, unter anderem auch in Baden-Württemberg, und hat sogar unterschieden zwischen auf Grünland und im Wald. Und bei Grünland haben sie natürlich sogar dazu aufgenommen, was drumherum war um dieses Grünland, und haben dann ähnlich erschreckende Zahlen gehabt, wie diese Krefelder Studie, und sogar genauer aufgeschlüsselt. Die konnten nämlich zum Beispiel sagen, dass im Grünland ganz besonders die Arten leiden, die nur kleine Distanzen fliegen können, weil drumherum eben sehr viel Äcker waren. Und die sind dann eben einfach mit Giftstoffen, mit wenig Nahrung oder sowas in Kontakt gekommen. Die hatten besonders Schwierigkeiten, während in Wäldern eher die Arten leiden und zurückgegangen sind, die weite Strecken fliegen, die also auch über Straßen, landwirtschaftliche Flächen, Industriegebiete oder sonst was rüberfliegen, die da keine Nahrung finden, die da vielleicht auch von anderen Kalamitäten getroffen werden. Die haben das genauer aufgeschlüsselt, aber ähnlich erschreckende Ergebnisse. Also 70-80% Schwund ist einfach viel. Da könnte man jetzt sagen, wer braucht Insekten? Weil wenn wir über Insekten nachdenken, was fällt uns zuerst ein? Stechmücken?
Die Windschutzscheibe.
Ja, und uns fallen eigentlich auch nur unangenehme Geister ein. Also die für uns unangenehm. Stechmücken, Wespen, die uns das Marmeladebrot wegfressen, Bettwanzen. Was fällt uns noch ein? Was, ja, eigentlich Sachen, die für uns Menschen vielleicht nicht so wichtig erscheinen.
Ja,
sie sind sehr, sehr wichtig. Sie sind auch für uns direkt wichtig. Sie sind natürlich als Grundlage für, sie sind ja die tierische Grundlage der Nahrungspyramide. Also alle Vögel, alle Insektenfresser, alle Amphibien, alle Reptilien, alle Fledermäuse, ein Großteil der Fische, die alle fressen Insekten. Die sind keine Vegetarier, die brauchen diese tierische Nahrung. Umgekehrt, wir brauchen ganz dringend Insekten, weil Insekten sind ganz wichtige Bestäuber. Und diese Bestäubungsleistung kann eine Honigbiene nicht kompensieren. Wir brauchen zusätzlich ganz dringend Wildinsekten. Es geht um unsere eigene Ernährung. Wir brauchen jemanden, der hinter uns aufräumt. Organische Substanz wird von Insekten grob zerkleinert, bevor dann irgendwann Bakterien oder sowas angreifen können. Wenn wir keine Insekten oder nahe Verwandte wie Tausendfüßer haben, dann wird unser organisches Material, auch selbst wir selbst, nicht zersetzt irgendwann. Und dann haben sie noch eine weitere Funktion, wie zum Beispiel in der Verbreitung von Samen. Also das ist kein Luxusproblem. Wenn wir 70% der Insekten schon verloren haben, dann müssen wir aufhorchen. Und das ist uns als Bündnis, das ist eigentlich allen, die sich schon länger mit Naturschutz beschäftigen, schon lange klar. Aber da war uns dann klar, wenn wir jetzt nicht massiv auftreten, dann passiert nichts.
Ja, da ist die ganze Nahrungskette betroffen. Die Vögel können sich nicht mehr ernähren, dann gehen die auch zurück. Und ja, wann hat es richtig begonnen und wo ist jetzt genau die Zahl von wann bis wann das um diese 70-80% runtergegangen ist? Wie kann man das zeitlich auf der Chronologie, auf der Zeitachse genau festmachen?
Also 2017 ist es veröffentlicht und 27 Jahre davor. 2017, das heißt 1990 haben die angefangen mit Proben nehmen.
Also da ist praktisch 100%.
Genau, für diese Studien sind da, ist da 100% und da ist es 70% runtergegangen. Also man geht davon aus, dass es eigentlich mit der industriellen Landwirtschaft angefangen hat, dass es runtergegangen ist. Also man kann da ganz schön sehen, wie die Insektenzahlen gleichzeitig mit den landwirtschaftlichen Betrieben runtergehen. Also kleinbäuerliche Landwirtschaft ist weniger geworden, es ist industrieller geworden, es ist auch mehr Druck auf den Landwirten und damit sind auch die Insekten zurückgegangen. Was aber nicht heißt, dass Insektensterben nur landwirtschaftlich bedingt ist. Wir alle verbrauchen auch viel mehr Platz. Wir bauen relativ wahllos irgendwo Flächen zu, die wir natürlich sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Natur brauchen würden. Wir alle machen Lichtverschmutzung, wir sind am Klimawandel beteiligt. Es gibt ganz viele Gründe, warum das zurückgeht, aber man kann es schon korrelieren auch mit der Art, wie wir Landwirtschaft betreiben. Ich sage da deutlich wir, weil ich meine damit eben auch den Verbraucher und ich meine damit nicht die Landwirte an sich.
Wenn wir 1990 angucken, dann kann ich mir vorstellen, dass da vielleicht auch schon weniger Insekten alive waren, als es 100 Jahre vorher der Fall war oder 200 Jahre vorher oder wie sieht's da aus? Kann man das irgendwie festmachen?
Ja, es ist schon so, dass es gibt so einen Zyklus. Also mit dem, dass wir überhaupt sesshaft geworden sind und Landwirtschaft betrieben haben und Offenland geschaffen haben, da ist die Artenzahl ganz extrem nach oben geschnellt. Also in reinen Waldgebieten, also wenn wir Menschen hier nicht leben würden, hätten wir gar nicht so viele Arten. Richtig viele Arten haben wir durch die bäuerliche Landwirtschaft gewonnen. Und seit die bäuerliche Landwirtschaft zurückgeht, geht auch die Artenzahl zurück. Aber dadurch, dass wir so viele Menschen geworden sind, können wir uns das nicht leisten, weil wir diese Arten eben als Bestäuber zum Beispiel brauchen.
Das sind ja die negativen Folgen, dass man nicht mal mehr sozusagen das Obst überhaupt züchten kann oder ernten kann, weil einfach niemand das mehr bestäubt. Mhm. Und da gibt's ja dann die schlauen Leute, die sagen, machen wir jetzt per Hand.
Ja, da gibt's ganz gute Studien. Also es gibt ja die sagen, wir machen es per Hand oder sagen, reicht doch, wir haben Honigbienen, das sind ja unsere Haustiere, die können doch bestäuben. Aber es gibt ganz gute Studien an Äpfeln, was passiert, wenn man sich auf Windbestäubung verlässt. Machen die bei Äpfeln ja auch ein bisschen. Oder auf menschliche Bestäubung oder nur auf Honigbienen oder eben auf diesen natürlichen Mix. Und da kommt ganz deutlich raus, dass beim natürlichen Mix hat man nicht nur eine größere Ernte, man hat auch deutlich qualitativ bessere Früchte. Und bei Äpfeln geht das. Es gibt andere Arten, die lassen sich von anderen, also zum Beispiel Kirschen, werden fast nur von Fliegen bestäubt. Wer also gerne Kirschen isst, sollte keine Fliegen zerschlagen mit der Fliegenklatsche, weil diese Fliegen brauchen wir, um unsere Kirschen zu bestäuben. Und das ist einfach ein System. Wir haben das auch noch gar nicht alles geblickt, glaube ich. Da dürfen wir nicht so massiv eingreifen, oder wir haben ja schon sehr massiv eingegriffen, dass wir das zerstören. Bislang, ja, manche sagen, wir sind schon über die 12. Ich hoffe, wir sind noch kurz vor der 12. Bislang können wir noch einiges machen und das sollten wir auch tun, weil das ist für uns wichtig.
Und jetzt die Frage, wie greifen wir ein? Was können wir als Mensch mal wieder Positives unserer Umwelt antun?
Ja, ich denke, bei Landwirtschaft ist es ja relativ einfach. Wir alle als Verbraucher können steuern, was produziert wird und wie viel produziert wird. Eins davon ist natürlich, dass wir ein bisschen weniger Fleisch essen sollten. Dann brauchen wir nicht ganz so viel Fläche, also deutlich weniger Fläche. Hochwertige Sachen essen, also dass die Landwirte auch davon leben können. Hochwertige Milch, hochwertige Produkte, Sachen aus der Region und wenn es geht, Bio. Wir haben da auch so einen Flyer zugemacht, der heißt Bio ist besser, weil einfach da weniger Gift eingesetzt wird, weil mehr auch auf Bodengesundheit geachtet wird, weil da deutlich mehr, da werden ja Beikräuter auch toleriert, deutlich mehr Insekten leben können. Aber Bio, das irgendwie hunderte Kilometer hergeflogen ist, hat natürlich wenig Effekt, dann eben eher aus der Region. Jahreszeitlich einkaufen und sich überlegen, also es ist deutlich günstiger, weniger veränderte Lebensmittel zu kaufen und selber zuzubereiten, als hoch verarbeitete Artikel zu kaufen. Das ist deutlich teurer. Also wenn man ein schmaleres Budget hat, kann man sich trotzdem normalerweise relativ gesund ernähren.
Wie ist es bei Biolandwirtschaft vom Ertrag, von der Menge her? Ist es dann ähnlich wie bei konventioneller Landwirtschaft oder ist es weniger?
Das ist weniger. Die tolerieren eben ja auch Beikräuter. Es wird zwar gedüngt, aber anders gedüngt und es wird auch es gibt nicht so viel Ertrag. Deswegen sind Bioprodukte natürlich auch teurer. Allerdings, wir kommen nachher sicherlich nochmal aufs Biodiversitätsstärkungsgesetz. Hat ja auch unsere Regierung mittlerweile zum Anreiz genommen, zu sagen, 40% Bio wäre wünschenswert. Wir werden nicht alles auf Bio umstellen können. Das muss vielleicht auch nicht, aber es wäre eben schön, wenn wir da auch mehr Vorbildfunktion haben. Das ist etwas, wo sich das Bündnis für Artenvielfalt im Moment auch sehr stark einsetzt, ist, dass wir zumindest in öffentlichen Kantinen, in Mensen aus der Region und Bio setzen und nicht auf Produkte, die vielleicht von weiter her kommen und doch unter schwierigeren Bedingungen hergestellt werden für unsere Umwelt.
Dr. Jungwirth sagt ja, wenn wir weniger Fleisch essen, dann kompensieren wir sozusagen den weniger Ertrag bei Bio gegenüber der konventionellen Landwirtschaft, weil wir dann praktisch das, was die Kuh sozusagen an Energie verschwendet oder das Schweinderl, weil wir das dann einsparen. Und wenn, sagen wir mal, die ökologische Landwirtschaft ungefähr 20% weniger Ertrag hat, dann kann man durch das Zurückfahren von Fleischkonsum eigentlich die Menge auch wieder kompensieren und hat natürlich eine bessere Qualität, was ja auch der Gesundheit zugutekommt.
Ja, also das ist genau so. Also man kann eben, Fleisch essen ist eben sehr energiereich. Das ist einfach, wir brauchen unglaublich viel Futter, wir brauchen unglaublich viel Fläche. Also wir haben ja jetzt die Hälfte der Fläche in Deutschland ist landwirtschaftlich genutzt. Und davon ist wieder die Hälfte, mehr als die Hälfte sogar, brauchen wir, um unsere Tiere zu ernähren. Also die Tiere, die wir hinterher essen wollen. Wir kämen, wenn wir uns mehr, nicht unbedingt nur vegetarisch, aber mehr vegetarisch ernähren würden, mit deutlich weniger Fläche aus. Und den Landwirten, die haben natürlich auch, wenn die besser bezahlt werden für ihre Tierprodukte, dann haben die auch nicht den Druck, wir sprechen ja immer über diese Tierwohlgeschichten, diese großen Ställe zu bauen. Wenn sie mit weniger, momentan kriegt ein Landwirt wirklich für ein konventionelles Schwein nichts. Also das lohnt sich kaum, oder auch die Rinder. Das muss sich wirklich lohnen, dass man Schweine großzieht, weil man nicht so viele braucht, weil die Leute weniger essen, weil sie auch die ganzen Schweine essen und nicht nur die Filets. Da gibt es ganz viele Stellen, an denen wir drehen können. Also ein Tier gehört ganz gegessen, meine ich. Und da kann man nicht nur vom Hähnchen die Hähnchenbrust essen, sondern wenn, dann muss man das ganze Tier essen, das muss vernünftig gelebt haben und es muss natürlich nicht jeden Tag sein. Also als ich klein war, gab es auch nicht jeden Tag Fleisch, da gab es maximal am Wochenende Fleisch. Und wenn wir da wieder hinkämen, viele Leute verzichten ja auch ganz auf Fleisch, dann hätten wir sicherlich auch mehr Chancen, das hinzugehen. Das ist zum Beispiel irgendwas, wo man persönlich dran arbeiten kann.
Und wenn man seinen Garten ökologisch umgestaltet und etwas tun möchte für Wildbienen oder andere Insekten, was kann man da alles machen?
Zum einen können Sie sich bei uns einen Flyer holen. Also wir haben auch einen Flyer gemacht über ökologische Gartengestaltung. Es gibt auch ganz, ganz viele Tipps im Netz. Es gibt auch so einen Naturgartenverein im Netz. Auch vom NABU und vom BUND gibt es ganz tolle Handreichungen. Und ein paar Tipps kann ich Ihnen natürlich jetzt auch gleich direkt so geben. Das eine ist natürlich, wir setzen auf einheimische Pflanzen, denn unsere Insekten sind an unsere Pflanzen angepasst. Viele wirklich an eine Art oder an zwei, die sie brauchen, um zu überleben. Das ist toll, wenn Sie die dann finden. Vielfalt ist wichtig. Also wichtig ist, dass, ja, es macht halt keinen Sinn, nur Gänseblümchen zu pflanzen. Macht halt Sinn, Vielfalt zu haben, die auch das ganze Jahr über blüht. Wir fangen ja an mit den Geophyten, die Sie jetzt überall rauskommen sehen. Sie sehen jetzt diese ganz kleinen Osterglocken. Wir haben kleine Primeln oder Schlüsselblümchen jetzt im Moment draußen. Als nächstes kommen dann die Büsche, unsere Obstbüsche, die irgendwann blühen. Irgendwann kommen Sommerblumen und ganz zum Schluss wird der Reigen dann beschlossen von Efeu und Bohnenkraut. Dass Sie immer irgendwas Blühendes im Garten haben, ist wichtig. Einheimische Pflanzen, blühende Garten, ungefüllte Blüten, gefüllte Rosen bringen den Tieren nichts. Diese modernen, hochgezüchteten Arten bringen eigentlich nichts, weil die haben gar keinen Pollen und keinen Nektar. Die sehen nur schön aus. Man kann da gerne mal eine von dem Garten haben. Aber wenn man nur solche Pflanzen hat, dann ist das angelockt und nicht zu essen gekriegt. Das wäre so ähnlich wie ein Restaurant, was lockt. Sie stehen davor und sagen, leider gibt's hier gar nichts. Das ist dann schade. Ja, dann ist wichtig, dass sie Strukturen schaffen. Dann Pflanzen sind eins. Aber viele Tiere brauchen ja auch irgendwas, wo sie nisten können. Und da ist es einfach toll, wenn sie mal Totholz liegen lassen. Einfach unordentlich sein. Das ist das, was Tiere mögen. Und wenn man selber da drüber hinweg gucken kann, dass da vielleicht mal ein Laubhaufen liegt, dass da ein bisschen Sandfläche frei ist, ist das ganz wichtig. Nichts versiegeln natürlich, wenn es geht. Also Terrasse ist ja meist versiegelt, aber Wege bitte offen lassen, nur vielleicht ein bisschen mit Kies schütten oder so. Und was kann ich Ihnen, was fällt mir noch ein? Natürlich Gartenpflege, ähnlich Unordnung und faul sein, nicht schon im Herbst alles abräumen. Also man muss sich selbst jetzt, muss ich mir manchmal noch auf die Finger schlagen und sagen, lass noch alles stehen, da leben noch Insekten drin, wenn ich so die braunen Stängel sehe. Die werden abgeräumt, wenn es jetzt irgendwann wieder schön wird. Dann braucht man nämlich auch gar nicht schneiden, dann kann man mit der Hand durchgehen und kann die Stängel abräumen. Und dann legen Sie sie erstmal neben den Kompost, dann kann was immer da drin lebt noch rauskrabbeln.
Wie ist es mit Insektenhotels? Ist das, bringt es was?
Insektenhotels sind eigentlich eine Bildungssache, finde ich. Also es ist irgendwas, das ist echt schön. Das macht Spaß. Wir haben auch ein kleines im Garten, den Insekten zuzugucken, aber es ist nicht für die seltenen Arten. Also es sind, es wird nicht alles besiedelt. Es werden ja normalerweise diese Baumstücke besiedelt, also nicht die Scheiben, sondern die Stücke und manchmal so Schilf. Aber das sind eigentlich Arten, die es noch relativ häufig gibt. Wenn Sie richtig was richtig Gutes tun wollen, lassen Sie lieber eine Kies- oder eine Sand- oder eine Lehmfläche da. Weil mit Lehm können die selber was bauen. Und in Sand, da leben bei uns ganz viele seltenere Arten. Die besiedeln mittlerweile in ihrer Not, weil es keine freien Sandflächen mehr gibt, zum Teil ja auch in Kindergärten die Sandkisten. Und dann machen sie noch was richtig Gutes. Aber natürlich ist es trotzdem nett, ein Insektenhotel zu haben. Das ist auch gerade, wenn man Kinder hat, toll, dazu zu gucken. Und Schaden tut es auf keinen Fall was. Es ist eine nette Sache, aber es ist nichts, was die Arten jetzt rettet.
Es muss, glaube ich, nach Süden gucken, damit nicht der Regen reinpeitscht, oder?
Ja, es sollte Süden, es kann auch Osten oder Westen sein, es sollte nicht in die Nordseite gucken und es sollte gut geschützt sein oben. Am besten ist ehrlich gesagt mit Plexiglas, dass es trotzdem hell ist. Man sollte nicht ins Stirnholz bohren, aber da gibt es echt super Tipps. Ich kann den Paul Westrich da empfehlen. Der hat ein ganz tolles Buch geschrieben, Bienen, die etwas andere Biene. Und da kann man ganz toll sehen, was hilft und was nicht hilft.
Wie ist es mit der öffentlichen Hand? Kann die öffentliche Hand auch was tun? Was tut sie vielleicht schon? Ich erinnere mich da so an Bad Saulgau als die Biodiversitätshauptstadt Baden-Württembergs. Mhm. Was machen die anders als andere?
Die machen das schon sehr lange. Also das ist ein kongeniales Team aus dem Thomas Lehnherr und dem Jens Wehner. Die machen schon seit über 30 Jahren, haben die dieses Ziel, möglichst jede Fläche, die sie irgendwie in der Hand haben, naturnah zu gestalten und möglichst viel Artenvielfalt und Biodiversität zu schaffen. Viele Gemeinden eifern dem schon nach oder machen das auch oder versuchen das auch. Aber die haben oft Schwierigkeiten mit der Bevölkerung, weil die kriegen dann, also es wird ja immer nur an die Gemeinde geschrieben, wenn man was zu meckern hat. Und es meckern meistens die, denen es dann nicht ordentlich genug aussieht. Es schreibt selten jemand mal, ich mache das manchmal, das gefällt mir. Toll, dass sie das gemacht haben. Toll, dass es da ein bisschen unordentlich aussieht und dass wir da eine Artenvielfalt haben. Ich habe es da summen hören. Also wenn Sie Ihrer Gemeinde was Gutes tun wollen, schreiben Sie doch einfach mal, was Ihnen gefällt. Gemeinden können relativ viel machen. Also es gibt zum einen innerstädtisch natürlich viele Möglichkeiten, Umgestaltung von Flächen, selbst von Kreiseln, von Begleitgrün, Friedhofspflege zum Beispiel, aber auch an Schulen, an Kindergärten können Flächen umgestaltet werden. Richtige Rasenflächen braucht man im Prinzip als Liegewiese im Schwimmbad und für den Sport. Ansonsten können in Parks viele Flächen umgestaltet werden. Dann kann man viel Geld einsparen, indem man diesen Wechselflur, da sind schon viele bei, diesen Wechselflur einstellt. Also oft wurde ja früher wirklich alle paar Wochen umgepflanzt. Und wenn man mit Stauden arbeitet, wenn man mit Frühblühern arbeitet, dann macht man das einmal, dann ist das dicht. Und dann blüht immer irgendwas anderes. Irgendwas anderes sieht dann vielleicht gerade nicht so schön aus, aber das kommt dann im nächsten Jahr wieder. Es ist von der Arbeit und von den Kosten deutlich geringer. Das sagen übrigens auch die Leute aus Bad Saulgau.
Ja, man muss nicht so oft Rasen mähen mit dem Mäher. Da spart man schon wieder jemanden ein und Benzin spart man ein und das Gerät auch.
Ja. Also das ist es und man kann dann, man hat dann natürlich Stoßzeiten, in denen man arbeiten muss, aber da kann man sich ja auch Rat holen. Es gibt ja Gemeinden, die das schon lange tun und die können das auch und da kann man ganz gut mitarbeiten. Gemeinden haben natürlich auch noch andere Möglichkeiten, also da gehören natürlich auch so Anreize dazu wie Dachbegrünung, wie Fassadenbegrünung oder Bewirtschaftung der eigenen Flächen. Die haben ja zum Teil auch landwirtschaftliche Flächen, die sie verpachtet haben. Da kann man auch ganz klar Vorgaben machen, wie man sie verpachtet haben möchte, wenn Verpachtungen neu anstehen. Da gibt es entweder eben die Möglichkeit, gleich zu sagen, wir verpachten nur an Biobauern oder gibt so ein Programm, das heißt Verpachten. Da kann man sich dann auch Tipps holen, was würde der Artenvielfalt denn gut tun, auch auf konventionellen Flächen. Dann gehören die ganzen Straßenbegleitgrün-Sachen ja der öffentlichen Hand. Im Straßenbegleitgrün kann man auch sehr viel machen. Das sind riesengroße Flächen. Die sind meistens nicht nur der kleine Bereich, der wirklich zur Verkehrssicherungspflicht offen gehalten werden muss, sondern dahinter sind ja noch 2-3 Meter. Die können natürlich auch deutlich weniger gemäht und nicht gemulcht werden. Mulchen sorgt immer dafür, dass der Boden sehr fett wird und dass man nur noch sehr wenige Arten hat, die darauf leben können. Und da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Die haben wir alle in so einem regionalen Aktionsplan, als uns allen eingefallen ist. Und wir sind ja relativ viele und haben deswegen auch viele Ideen. Das haben wir alles zusammengestellt. Das kann man bei uns auf den Homepages auch abrufen. Das kann man einfach runterladen oder eben einfach mal anrufen bei Jana Slavo oder bei mir, bei Sabine Brandt, beim NABU. Wir helfen da gerne weiter.
Gibt es denn andere Kommunen, die jetzt auch schon Vorbildfunktion haben? Und wie kann man vielleicht die Kommunen oder die Gemeinderäte anregen, sich da zu engagieren?
Ja, da sind wir bei. Das ist eigentlich das gewesen, was wir als allererstes auch machen wollten. Wir haben Handreichungen für Gemeinderäte zum Beispiel entwickelt, wie man zu bestimmten Themen auch Eingaben machen kann bei Gemeinderatssitzungen, was man da für Know-how braucht. Da kann man sich natürlich engagieren. Es gibt einige Gemeinden, die machen das echt gut. Also Langenau zum Beispiel ist eine Gemeinde, die eigentlich da relativ weit ist. Ich will da jetzt auch niemanden nicht nennen. Meine Heimatgemeinde ist auch nicht schlecht oder auf dem Weg zumindest. Manche sind da wirklich ganz gut dabei. Ich kann die alle nur motivieren. Und dann haben wir ja noch, das ist allerdings jetzt wieder ein NABU-Projekt, das Naturnah dran Programm. Das gibt's jetzt auch schon 6 oder 7 Jahre, da haben sich auch einige Gemeinden auch aus diesen Bezirken ja schon fortgebildet.
Ein guter Tag ist, wenn die Bienen summen, zum Beispiel auf einer schön blühenden Wiese, wenn einheimische Kräuter und Blumen dort leben können. Dafür sorgt unter anderem natürlich das Bündnis Artenschutz. Und Sabine Brandt ist bei uns im Studio und kann uns jetzt ein bisschen erläutern. Zunächst mal, wie eigentlich so die Tätigkeit sich vielleicht ein bisschen verändert hat. Und es gab ja auch kürzlich diese Initiative Rettet die Bienen, was das gebracht hat, und da gab es dann auch ein Gesetz. Wir hatten das alles so zusammengespielt und wie gesagt, wie kommt es immer wieder zu Ihnen zurück, was Ihre tägliche Arbeit betrifft?
Ja, das Bündnis für Artenvielfalt hat dieses Rettet die Bienen natürlich unterstützt. Jeder unserer eigenen Verbände hat das auch getan. Also wir haben alle daran mitgearbeitet und versucht, Unterschriften zu sammeln. Das ist ja relativ glücklich geendet. Und zwar mussten wir da wohl mal Druck aufbauen.
Ja, es wurde ja gesagt, eigentlich sind die Forderungen zu weitgehend. Selbst Biolandwirte haben gesagt, das kriegen wir nicht hin.
Ja, aber manchmal muss man ja erst einen Druck aufbauen, damit man irgendwo hinkommt und überhaupt an den Verhandlungstisch geladen wird.
Und das ist ja gelungen.
Und so war es dann auch. Es waren der Bauernverband und der Badische Bauernverband, alle Bioland- oder Öko-Bauernverbände, die Naturschutzverbände, der Jagdverband, die waren ja alle an einem Tisch und haben miteinander unsere Oberen im Land haben miteinander verhandelt und gerungen in diversen Runden, in diversen Arbeitskreisen, bis dieses Biodiversitätsstärkungsgesetz daraus gekommen ist. Das ist ja dann auch verabschiedet worden. Da sind wir auch sehr froh drüber. Ich denke, das ist ein guter Aufschlag, auch jetzt für die nächste Legislaturperiode, dass wir da weitermachen, dass wir einfach sehen, dass diese Rettung der Artenvielfalt, das ist kein Sahnehäubchenprojekt. Das hat man, fand ich jetzt im Landtagswahltag manchmal bei manchen Parteien noch das Gefühl gehabt, für die ist das so ein Sahnehäubchen. Wenn alles gut ist, dann kümmern wir uns um die Artenvielfalt. Aber ich muss es damit Bertolt Brecht halten. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Artenvielfalt gehört nicht zur Moral, das gehört zum Fressen. Das kommt zuallererst, muss die Artenvielfalt und der Klimaschutz jetzt, der Klimawandel hier irgendwie in den Griff kommen. Dann können wir uns wieder um unser Wohlbefinden kümmern. Dann kommt ja unser aller Wohlbefinden. Schön wäre es, wenn es anders wäre, aber es ist nicht so. Es ist so, es ist 5 vor, in meinen Augen, bei manchen schon 5 nach 12. Wir müssen jetzt was schaffen. Das versuchen wir mit dem Biodiversitätsstärkungsgesetz so zu machen, dass man möglichst viele Menschen mitnehmen kann. Ich finde auch da wichtig, das, was wir hier machen, ist Kommunikation. Das ist für mich ist einer der wichtigsten Punkte, dass eigentlich vereinbart ist, dass Landwirtschaftsverbände und Naturschutzverbände im regen Austausch bleiben und diesen Gesprächsfaden nicht wieder abreißen lassen. Und ich denke, das ist ganz entscheidend. Austausch.
Jetzt gilt ja dieses Gesetz nur in Baden-Württemberg. Es ist ja ein baden-württembergisches Landesgesetz. Was genau ist da geregelt? Was kann man mit dem Gesetz für Hebel ansetzen?
Ja, wir haben, ein wichtiger Punkt ist ja die Sache mit dem Biolandbau. Das können wir natürlich regeln, je nachdem, was unterstützt wird. Für mich ganz wichtig ist diese Biotopvernetzung oder Biotopverbund. Das sehen wir ja jetzt schon. Da ist ja Geld in die Hand genommen worden, Landesgeld, um an jedem Landkreis im Landschaftserhaltungsverband eine Stelle nur für Biotopverbund zu installieren. Also jemand, der sich darum kümmert, dass was wir noch an Biotopflächen haben, dass das nicht verinselt, dass es Möglichkeiten gibt, dass es da einen Austausch gibt. Das gilt ja nicht nur für Insekten, das gilt auch für Niederwild, das gilt für alles. In unserer Agrarlandschaft brauchen wir einfach kleine Inseln, in denen den Austausch stattfinden kann, genetischer Austausch. Weil durch den Klimawandel wird das immer mehr gefordert. Wir brauchen immer mehr Möglichkeiten, dass sich auch Arten anpassen können. Und das geht nur, wenn der Pool groß genug ist. Das ist zum Beispiel, finde ich, eine ganz tolle Sache. Dann ist eben drin geregelt, wie der Pestizideinsatz abgebaut werden soll, ganz besonders natürlich in Naturschutzgebieten. Das wissen ja viele Menschen nicht. Also es gibt da immer Bestandsschutz und wenn da vorher schon ein Acker war, dann durfte bislang im Naturschutzgebiet Pestizide eingesetzt werden. Und das soll ja zurückgefahren werden und auch sonst soll dieser integrierte Ansatz, integrierter Pflanzenschutz wieder mehr nach vorne gerückt werden, dass man wirklich das einsetzt an Pflanzenschutzmitteln, was wirklich gebraucht wird und nicht prophylaktisch, weil vielleicht was kommt. Und das finde ich ist echt ein guter Ansatz. Wir sind da führend. Also das ist eben, wir sind das Land, denke ich mir schon, das Bundesland, was da jetzt auch einfach mal vorpreschen muss.
Es ist ja auch die Art, wie man spritzt, wenn man so richtig mitten in die Blüte reinspritzt, dann holt sich die Biene da was Giftiges raus, hat mir mal ein Imker erklärt. Das heißt, wenn man, man muss da irgendwie darauf achten halt, dass man nicht den Blütenstempel sozusagen bespritzt.
Na, das Problem ist eigentlich eher, dass wir systemische, also diese Neonicotinoide, die in aller Munde sind, die sind natürlich ja zum großen Teil verboten, aber es gibt da immer wieder neue Tricks oder neue Sachen. Das sind systemische Insektizide, das heißt, die werden in die Pflanze eingebaut. Entweder über Saatgut, das nennt man Saatgutbeize, dann ist das überall in der Pflanze. Dann ist das im Pollen, dann ist das im Nektar, dann ist das an den Blättern, dann ist es in der Wurzel. Und dann ist es eigentlich wurscht. Also das beim Spritzen ist das zum Teil ähnlich. Die werden dann, jedes Tier, was an dieser Pflanze knabbert, an dieser Pflanze saugt oder Pollen mitnimmt, ist dann betroffen. Also das ist das, was es so tricky macht. Es gibt eben andere Möglichkeiten, die nicht so gefährlich sind. Das ist das, was diese Neonics so schwierig macht.
Das erinnert mich ja auch an das Mikroplastik, wenn Vögel oder Fische Mikroplastik dann aufnehmen, dann irgendwann versagen die Organe oder der Magen wird irgendwann gefüllt mit Dingen, die nicht mehr verarbeitet und ausgeschieden werden können und das Tier verhungert praktisch, verendet.
Ja, das ist eben, wir haben vieles gemacht ohne Folgeabschätzung, denke ich. Und jetzt müssen wir wir sind in einer Zeit, wo wir jetzt hoffentlich noch die Folgen einfangen können. Unsere Kinder und Enkel können das irgendwann nicht mehr. Wenn wir es jetzt nicht machen, dann sieht es dann irgendwann echt schlecht aus. Und jeder, der Kinder hat, möchte einfach für seine Kinder und seine Enkel auch noch ein lebenswertes Leben und nicht, wir wissen ja jetzt, wie es in Katastrophen ist. Wir leben ja gerade in einer. Und diese ist hoffentlich mit Impfen irgendwann zu beenden. Die Klima- und auch die Artensterben-Katastrophe wäre nicht wegzuimpfen. Da müssen wir einfach unseren Lebensstil ändern.
Schlimm ist ja, dass man im Prinzip aufgrund von Corona eigentlich andere Themen nach hinten drängt und man hat so das Gefühl, Klimaschutz, Artenschutz ist da jetzt auch betroffen und steht gar nicht mehr so im Fokus im Moment.
Ja, aber bei den Menschen merken wir es nicht. Also wir haben da auch erst Sorge gehabt und haben gedacht, dass jetzt vielleicht viele Menschen aus unseren Verbänden austreten würden oder dass man sich nicht mehr so interessiert. Im Gegenteil, ich glaube, dass wir uns auch mal wieder auf zu Hause und auf uns selber konzentrieren müssen, dass uns das auch die Wertigkeit der Natur wieder klar gemacht hat. Also wenn ich draußen bin, dann sehe ich auch viel, viel mehr Menschen, die draußen sind und die dann auch diese Wertigkeit wieder spüren, die vorher vielleicht lange Zeit nicht mal irgendwo über die Felder gelaufen sind oder im Wald spazieren gegangen sind, die das jetzt wieder machen. Und meine Hoffnung, ich denke auch ja manchmal schon auch an das Gute im Menschen, ist eigentlich, dass wir sie wiederkriegen, die Leute, dass sie da auch wieder bewusster leben.
Manche haben ja ein Grundstück und können das gar nicht alles bewirtschaften und machen gern mal so einen Schottergarten unter dem Motto, einfach alle mal sauber. Was ist davon zu halten?
Ja, das ist ja Gott sei Dank im Biodiversitätsstärkungsgesetz nochmal gesagt, dass das eigentlich verboten ist, dass hat auch einen guten Grund. Das ist kein Steingarten und das ist auch keine ökologische Kiesschüttung, sondern diese Schottergärten haben einen Vlies oder einen Plastik unten drunter, damit nichts von unten hochwachsen kann und sind dann einfach geschottert. Die sind tot. Man denkt, das sei praktisch und deswegen machen viele das oder es sei modern. Und man braucht dann nichts zu machen, aber es ist tot. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das jemand schön findet, weil fragen Sie mal die Leute, wenn Sie fragen, was ist Ihre Lieblingsfarbe, wer sagt denn grau? Die allermeisten mögen grün, rot, blau, gelb. Und eigentlich kann das niemand wirklich schön finden. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ist wirklich dieses, dass man denkt, es sei praktisch und dass man das dann so einfordert. Wir haben da jetzt eine Initiative gestartet und haben an alle Galabaubetriebe in der Umgebung, die solche Gärten anbieten, geschrieben mit der Bitte, dass sie das nicht mehr anbieten mögen, weil es ja auch verboten ist, sondern dass sie einfach andere Angebote machen sollen. Weniger Arbeit als eine Kiesgarten oder so eine Schüttung macht auf jeden Fall ein vernünftiger Staudengarten, der gut angelegt ist. Im ersten Jahr muss man nochmal Unkraut zupfen, im zweiten Jahr ist der dicht und der blüht. Und da muss man einmal im Jahr reingehen und also im Frühjahr irgendwann, wenn man sowieso gerne raus möchte und da das alte Material entnehmen, da kann man vielleicht dann auch einen Gärtner engagieren, wenn man das nicht kann, weil das ist allemal billiger, als wenn man das abdeckt, weil in diese Kiesgärten, da fällt dann nämlich Humus rein, da bildet sich Humus und dann entsteht das, was die meisten Menschen als Unkraut bezeichnen, sind zwar auch Wildkräuter, sind aber jetzt nicht seltene Wildkräuter, die sich da dann bilden, die muss man wieder rauszupfen, da kommt dann auch ein Gärtner und es sind ökologisch tote Flächen, die auch noch dem Klimawandel in die Karten spielen, weil sie nämlich sich unheimlich aufheizen und weil sie kein CO2 binden und weil sie ja die Temperatur noch mal in die Höhe schnellen lassen.
Staudengärten also als die Alternative, die ebenfalls wenig Arbeit macht. Mir fällt da die fette Henne ein. Was gibt's denn da für Stauden? Da muss man sich beraten lassen, denke ich, dass man auch das Richtige zusammenkriegt.
Ja, man muss sich beraten lassen. Wir haben echt tolle Gärtnereien hier, die einheimische Stauden verkaufen. Und die sind, ich kann da wirklich eine ganz private Geschichte erzählen. Wir haben letztes Jahr ein neues Beet angeschafft. Da haben wir jetzt die Hunde ausgesperrt und neues Beet. Und das haben wir dann in Pandemiezeiten haben wir bei einer Gärtnerei dann Pflanzen bestellen müssen, weil man durfte da ja so nichts kaufen und haben dann also Bio-Stauden bestellt und da gab es ein Set, das heißt insektenfreundliche Stauden. Gut, da wir uns jetzt nichts aussuchen dürfen, machen wir genau das. Da gibt's einen Pflanzplan zu, das haben wir so eingepflanzt und es sind alle Pflanzen, also es haben viele letztes Jahr schon geblüht, wir haben die Ende Mai eingepflanzt, es haben viele letztes Jahr schon geblüht und es sind alle Pflanzen komplett wiedergekommen. Die sind dann nicht ganz billig, die sind nicht aus dem Baumarkt irgendwo, sondern das waren eben gut gezogene Biopflanzen und das lohnt es und es macht wirklich keine Arbeit. Ich kann das ganz, ja, aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das macht Spaß, das sieht toll aus. Es summt echt im ersten Sommer schon. Und wenn das dicht wird, dann braucht man da nichts mehr zu tun.
Ich glaube, man kann auch schöne Sträuße draus machen, oder?
Ja, auch das. Und
gute Geschenkidee.
Ja, man kann Sträuße, aber man kann einfach auch, das sieht einfach schön aus. Ich sehe das bei mir im Vorgarten, die Leute freuen sich, wenn sie das sehen, dass es da blüht. Das, meine Nachbarn haben einen ähnlichen Garten, das sieht richtig toll aus. Und ich sehe selten, dass Leute vor Steingärten stehen bleiben und sagen, oh, hier ist aber schön.
Sie haben das CO2 erwähnt, da fällt mir ein, wenn man eine Tonne Beton herstellt, stößt man ungefähr so viel CO2 aus, wie eine Tonne Holz bindet. Wenn man Holz als Baumaterial verwendet, hat man auch wieder irgendwas Gutes getan, denn das Holz, das verbaut ist, das bindet auf jeden Fall mal in der Zeit, wo es da steht, jede Menge CO2.
Genau, und verwenden Sie auf keinen Fall, wenn Sie denn gärtnern, Torf in Ihrer Erde. Torf ist dann ähnlich, in Torf ist auch CO2 gebunden, solange es im Moor ist, und zwar ganz groß. Und wenn es abgetorft ist, jetzt torfen wir zwar bei uns hier nicht mehr ab, aber das machen wir dann eben einfach in Russland. Das schadet uns genauso, weil wir sind ja nur alle auf einer Welt. Deswegen gucken Sie einfach, dass wenn Sie Erde kaufen, dass Sie torffreie Erde kaufen.
Das steht ja auch immer drauf. Man kann da eigentlich kurz drauf gucken und weiß sofort, ah ja, torffreie Erde, das kann ich guten Gewissens kaufen. Geht man zum Gärtner oder beim Baumarkt, wo es eben auch die guten Sachen gibt, nicht die billigste Erde nehmen, sonst hat man wahrscheinlich einen Schrott und das hilft dann dem Garten gar nichts.
Genau, also die torffreie Erde funktioniert wunderbar. Also
prima. Sie haben vorhin ganz kurz erwähnt den regionalen Aktionsplan gegen das Insekten- und Vogelsterben.
Das war so unsere erste Tat. Also als wir uns 2017 gegründet haben, haben wir uns noch sehr oft getroffen, und zwar alle 2 Wochen, und haben auch erstmal überlegt, waren damals auch noch 7 Organisationen, die aus ein bisschen immer auch aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Die einen eben aus Gentechnik frei. Dann der BUND kommt ja mehr aus dem Umweltschutzbereich. Wir als NABU kommen mehr aus dem direkten Naturschutz vorbei. Der Alpverein ist mehr so an Naturerfahrung und auch Umweltbildung interessiert. Die machen da sehr viel. Und die Naturfreunde haben ja auch dieses Spatzennest. Das ist auch so ein sehr stark im Bildungsbereich engagiert. Also ganz unterschiedliche Gruppen. Und wir haben dann überlegt gemeinsam, was sind denn für uns so Schwerpunkte? Und haben da verschiedene rausgearbeitet. Das eine sind natürlich, waren natürlich Ideen und lokale Handlungsansätze für kommunale Grünflächen. Da haben wir sehr viele rausgearbeitet. Dann haben wir für kommunale und und kirchliche Landwirtschaftsflächen Ideen erarbeitet. Dann für Straßenränder, für die Bauleitplanung. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Worauf wird bei der Bauleitplanung geachtet? Was wird auch in Bebauungspläne reingeschrieben? Und wie wird es dann auch hinterher kontrolliert? Das ist natürlich eine Frage. Für Privatgärten, für Pachtgärten, da hatte ich ja eben schon ein paar Sachen berichtet. Und dann aber auch, viele Gemeinden haben auch geschützte Biotope. Wie gehen die mit solchen Sachen um, mit solchen Kleinodien auf ihren Gebieten? Und dann ist ein wichtiger Punkt für uns eben Landwirtschaft und Ernährung. Das hatte ich ja auch schon mal gesagt, eben wie kauft man ein, wie können wir dieses Problem alle miteinander in den Griff kriegen?
Wenn ich jetzt vermisst habe im Bündnis Artenschutz, das ist Fridays for Future, 2 Jahre und 2 Tage alt. Noch zu jung, um dabei zu sein, noch kein Kontakt hergestellt oder wie? Wieso? Also, wieso sind die noch nicht da?
Kontakt haben wir. Also wir unterstützen deren Forderungen natürlich auch. Deren Forderung ist schon sehr viel Klimaschutz. Und Klimaschutz ist für unsere Verbände alle auch ein wichtiges Thema. Also wir waren auch alle auf dem Münsterplatz schon mit Ständen bei deren Demonstrationen, solange das irgendwie ging. Wir sind auch bei den Demos immer gerne dabei und unterstützen die. Dieses Bündnis ist jetzt wirklich ein Artenschutzbündnis. Also wir machen natürlich auch, da unsere Verbände das alle machen, auch Klimaschutz miteinander. Wir schreiben auch miteinander Stellungnahmen. Aber eigentlich ist der Kern unseres Bündnisses, uns jetzt um diesen Artenschutz zu kümmern. Das sind Zwillingsprobleme. Aber bislang ist es zumindest so, dass wir den Klimaschutz alle noch verbandsintern lösen und da uns nur austauschen und den nicht so im Schwerpunkt Aber da sind wir, das hatte ich, glaube ich, Ihnen auch schon mal schon geschrieben, da sind wir dran. Also wir sind am Überlegen, diesen Klimaschutz zum nächsten Standbein auch zu machen.
Sie haben die Pandemie ein bisschen gerade angeschnitten. Welche Einschränkungen durch die Pandemie gibt's jetzt und was wird passieren, wenn die Pandemie vorbei ist? Welche Ziele haben Sie dann? Was tun Sie dann konkret?
Ja, also eine wichtige Einschränkung ist natürlich, wir dürfen nirgendwo hin, wir dürfen auch keine Vorträge halten. Also wir haben in den anderthalb Jahren, bevor die Pandemie war, über 30 Vorträge gehalten, vor ganz unterschiedlichen Gruppen, nicht nur vor unseren Freundesgruppen, also BUND und NABU und Naturfreundegruppen, sondern eben auch vor politischen Parteien, die unterschiedlicher Meinung sind, öffentlich, auch auf Gartenbaumessen und so. Wir haben versucht, unsere Wünsche oder unsere Forderungen auch durchzusetzen. Auch jetzt ist es schwierig, weil doch sehr viel digital läuft, auch Treffen mit Bauhöfen. Da muss man immer nur mit Einzelpersonen verhandeln, da kann man selten größere Treffen machen. Wir hoffen, dass das alles irgendwann natürlich wieder geht, dass auch so raus können. Wir haben aber auch viel gelernt. Wir haben uns natürlich auch digital vernetzt, wie eigentlich, denke ich, alle Verbände. Wir treffen uns einmal im Monat auf einer Zoom-Plattform, haben gelernt, dass man da auch sehr effektiv arbeiten kann. Manchmal effektiver als im persönlichen Treffen. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in Zukunft beides nutzen werden. Natürlich sind diese Zoom-Treffen auch ökologisch sinnvoll. Wir kommen ja auch aus verschiedenen Bereichen. Mancher konnte mit dem Fahrrad kommen, mancher musste auch mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen und damit Energie verbrauchen. Klar verbrauchen auch Datenleitungen Energie, aber ich denke, es ist trotzdem energiegünstiger, wenn jeder bei sich daheim ist. Und man kann da eigentlich auch toll miteinander arbeiten, irgendwie an Dokumenten arbeiten und solche Sachen, sich schnell vernetzen.
Beim Videoconferencing, gibt es irgendwie Literaturtipps, die Sie haben oder im Internet noch irgendwelche Seiten, die wichtig sind?
Natürlich von unseren gesamten Verbänden, die haben alle Homepages. Gucken Sie doch einfach mal rauf. Also da finden Sie auch auf den Verbandsseiten ganz viele Tipps zum naturnahen Gärtner, zum Vogelhäuschen bauen, zum Bienennest bauen und dann auch weitere Literaturtesttipps. Ich hatte ja für Bienenhäuschen schon den Herrn Westrich erwähnt. Ich denke, da wird man immer fündig. Das kann ich Ihnen nur ans Herz legen. Also das ist einmal www.bund.de, glaube ich, und einmal nabu.de. Und dann, ich glaube auch, ich weiß genau, dass die Naturfreunde haben auch eine Homepage, auch die Naturfreunde Ulm und auch der Schwäbische Albverein hat eine Homepage.
Was ist denn, Frau Brandt, Ihr persönlicher Wunsch an die Hörer an dieser Stelle, nachdem wir jetzt ungefähr eine Stunde uns überlegt haben, was läuft schief, was kann man Positives tun?
Nehmen Sie das Problem ernst und machen Sie das Beste draus. Also das macht Spaß. Also alles, was man für Naturschutz, für Insektenschutz, gegen das Artensterben tut, muss einen nicht selber knechten, sondern das kann auch echt Spaß machen. Einen Garten naturnah anlegen, sich zu überlegen, selber zu kochen, statt fertig Essen zu kaufen. Das kann alles auch Spaß machen. Das kann einem auch, ja, auch was geben. Und wenn man dann aber auch noch ein gutes Gefühl hat und denkt, ja, vielleicht bringt das auch eine Kleinigkeit für meine Kinder, dann hoffe ich, dass wir da alle einfach einen Schritt weiterkommen und dass dann schon irgendwann auch alles gut wird.
Sagt Sabine Brandt vom Bündnis Artenschutz. Und ich sage ganz herzlichen Dank fürs Kommen und fürs mit Unterhaltungswert verbundene Aufklären.
Ja, sehr gerne. Und vielleicht können wir irgendwann unsere einzelnen Projekte nochmal vorstellen. Dann schicke ich auch mal Kollegen.
Ja, sehr gerne. Also wir sind immer wieder mit offenen Ohren und offenen Augen unterwegs. Und das wünsche ich uns allen, auch wenn wir draußen sind, wenn es jetzt wieder anfängt zu blühen und zu brummen und zu summen, dass wir das ein bisschen genießen. Ist doch schön.
Vielen, vielen Dank und wenden Sie sich an uns, wenn Sie Fragen haben.
Jo, das war's dann wieder in der Plattform Redaktion Musik, Zusammenstellung und am Mikrofon. In der vergangenen Stunde war Friedrich Hoog.